Und jetzt wird's spannend. Wir wiederholen einen Dokumentarbericht, den der Guido Wehmanns zum 5. Jahrestag vom Flug von Apollo 13 geschrieben hat. Jetzt ist es allerdings 10 Jahre her seit diesem dramatischen Ereignis. Weltallflüge sind fast an der Tagesordnung, aber so aufregend geht es zum Glück selten zu wie bei Rettung aus dem All.
April 1970.
Auf Cape Kennedy steht startbereit eine gigantische Saturn-V-Rakete, Apollo 13. Sie soll den dritten Flug des Menschen zum Mond ermöglichen. Routinemäßig hatten die vielen hundert Techniker und Ingenieure die Mondrakete zusammengebaut, hatten sie von der riesigen Montagehalle zum 5 Kilometer entfernten Startkomplex 39 geschafft und alle Systeme betriebsbereit gemacht. Beinahe niemand mehr nahm Notiz von diesen Vorbereitungen zur dritten Mondlandung. Nur noch knapp 100.000 Menschen waren gekommen, um den Start der größten Rakete der Welt mitzuverfolgen. Nicht mehr die Millionen, wie bei Apollo 11, nicht mehr die Berühmtheiten aus Politik, Wirtschaft, Industrie und dem Showgeschäft. Einziger prominenter Gast war der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt, der zusammen mit dem amerikanischen Vizepräsidenten Spiro Agnew dem Start von Apollo 13 beiwohnte. Alles schien, wie gesagt, routinemäßig abzulaufen, in der gewohnten Perfektion amerikanischer Weltraumflüge. Doch dann kam auf einmal alles anders. Vorbei war die Routine, nutzlos alle Computerberechnungen. Plötzlich befanden sich drei Menschen, von denen kaum jemand die Namen wusste, in höchster Lebensgefahr. Das teuerste, komplexeste und auch sicherste Vehikel der Welt, das Apollo-Raumschiff, raste als Wrack auf den Erdtrabanten zu. Darin gefangen die drei Astronauten James Lovell, Fred Hayes und John Swigert. Und nunmehr interessierten sich wieder Millionen von Menschen für den Mondflug. Millionen von Menschen bangten, hofften, beteten. Würde es gelingen, die drei Raumfahrer zu retten? Würde ihnen die Flucht aus dem tödlichen All gelingen? Doch beginnen wir noch einmal am Anfang dieser dramatischen Ereignisse im All, beim Start.
Samstag, 11. April, 15.13 Uhr, Eastern Standard Time.
10, 9, 8, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, there's the flame. 1, 0, all engines running, commit.
Auf einem gewaltigen Schweif von Feuer und Rauch steigt die große Mondrakete unter ohrenbetäubendem Lärm in den blauen Himmel von Florida. Alles geht reibungslos vonstatten. Nur in der letzten Brennphase der ersten Stufe gibt es eine kleine Panne. Eines der fünf Raketentriebwerke schaltet rund 125 Sekunden zu früh ab. Sofort gleichen die restlichen vier Triebwerke der ersten Stufe, gesteuert durch Computer, das Schubmanko weitgehend aus, indem sie 34 Sekunden länger als geplant arbeiten. Die Besatzung nimmt die Panne wahr, bleibt aber völlig gelassen. Die Männer vertrauen ganz und gar der bisher unfehlbaren Technik. Über Funk erkundigt sich der Kommandant beim Kontrollzentrum.
Hallo Houston, was ist mit Triebwerk 5 los?
Wir wissen es noch nicht, Jim. Aber die anderen Triebwerke laufen und der Flug geht weiter.
Und Apollo 13 erreicht planmäßig, rund 12 Minuten nach dem Start, die Parkbahn in 190 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche. Der Kommandant funkt begeistert zur Erde.
Hallo Houston, es ist ein herrliches Gefühl, wieder hier oben zu sein.
Das war James A. Lovell, von seinen Freunden kurz Jim genannt, der Kommandant von Apollo 13. Er ist in der jungen Weltraumfahrt so etwas wie ein alter Weltraumhase. Er kam 1962, damals 34 Jahre alt, als Captain der US-Marine und Testflieger mit einem Konto von über 4.400 Flugstunden zum Astronautenteam der NASA. Bereits 3 Jahre später erlebte er seine Weltraumtaufe. Als Co-Pilot neben Kommandant Frank Borman flog er vom 4. bis zum 18. Dezember 1965 mit Gemini 7 206 Mal um die Erde. Das war damals der längste Flug zweier Menschen im Raum. Zusammen mit Edwin Aldrin umkreiste er ein Jahr später nun selbst als Kommandant mit Gemini 12 die Erde, und zwar vom 11. bis zum 15. November 1966. Dabei unternahm er ein erfolgreiches Rendezvous und Dockmanöver mit einer zuvor gestarteten Agena-Raketenstufe. 2 Jahre später, zu Weihnachten 1968, flog er dann zusammen mit Frank Borman und William Anders zum Mond, umkreiste den Erdtrabanten 10 Mal, ohne aber den Himmelskörper zu betreten. Und jetzt ist er dabei, seine Laufbahn als Weltraumflieger mit einer Mondlandung zu krönen.
Samstag, 11. April, 22.48 Uhr, mitteleuropäischer Zeit.
Nach 1,5 Erdumkreisungen wird das Triebwerk der 3. Saturnstufe für 5 Minuten und 51 Sekunden gezündet. Dadurch erhöht sich die Geschwindigkeit von Apollo 13 von 27.000 auf über 40.000 Kilometer in der Stunde, das heißt auf die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit, welche Apollo 13 aus dem Anziehungsbereich der Erde und in den Flugkorridor zum Mond schießt. Kurze Zeit später nimmt Raumschiffpilot John L. Swigert das wichtige sogenannte Transpositions- und Dockmanöver zur vollen Zufriedenheit von Houston vor. In antriebslosem Flug, bei einer Geschwindigkeit von etwa 39.000 Kilometer pro Stunde relativ zur Erde, löst er das Apollo-Raumschiff vorsichtig von der Spitze der Saturn-Drittstufe, führt ein 180-Grad-Wendemanöver aus, koppelt mit der Spitze des Raumschiffes an die noch mit der 3. Stufe verbundene Mondfähre und zieht diese langsam aus ihrer Verankerung. Das ganze Manöver wird aus dem Weltall per Fernsehen zur Erde übertragen. Doch die meisten amerikanischen Fernsehstationen finden es nicht genügend interessant, um es in ihr Programm aufzunehmen.
Samstag, 12. April, 0.32 Uhr.
Die 3. Stufe der Saturn, die man nun nicht mehr benötigt, wird ferngesteuert in einen anderen Flugkorridor gelenkt. Ungefährlich für Apollo 13 verfolgt sie einen Kurs, der sie rund 73 Stunden später auf den Mond stürzen lässt. Nach diesem Manöver legen sich die 3 Astronauten zu einem 10-stündigen Schlaf nieder. Der Rest des Samstags ist als Ruhetag geplant. Zunächst gibt es aber noch eine kleine Aufregung, denn Raumschiffpilot Swigert funkt zur Erde.
Hallo Houston, hier 13. Ich kann meinen Flugplan nicht finden. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo auf meinem Schrank in Cape Kennedy liegen gelassen.
Okay, John, mach dir keine Sorgen deswegen. Der Flug kann trotzdem reibungslos durchgeführt werden. Du kannst deine Aufgaben in den Flughandbüchern von Jim und Fred nachlesen.
John Swigert. Eigentlich sollte er gar nicht an Bord von Apollo 13 sein. Er hatte als Ersatzmann das gesamte Training der ursprünglich vorgesehenen Crew von Apollo 13 mitgemacht. Zu dieser ersten Mannschaft gehörte zuerst neben Jim Lovell und Fred Hayes der Mondfährenpilot Thomas Mattingly. Während des Trainings wurde aber Ersatzmann Charlie Duke von Röteln befallen, und weil festgestellt wurde, dass Mattingly, im Gegensatz zu Lovell und Hayes, nicht über die notwendigen Abwehrstoffe verfügte, entschloss sich die NASA, buchstäblich in allerletzter Minute vor dem Start Mattingly auf der Erde zu behalten und an seiner Stelle den 38-jährigen Junggesellen und Weltraumneuling John Swigert zum Mond zu schicken. Enttäuscht, er hat nämlich die Röteln nicht bekommen, sitzt Mattingly im Kontrollzentrum von Houston und hadert mit seinem Schicksal. Um 23.33 Uhr hat Apollo 13 206.081 Kilometer zurückgelegt. Genau die halbe Strecke Erde-Mond.
Montag, 13. April, 2.54 Uhr.
Ein wichtiges, für den weiteren Verlauf des Apollo-13-Fluges entscheidendes Manöver wird durchgeführt. Für einige Sekunden wird das große Marschtriebwerk des Apollo-Raumschiffes gezündet. Dadurch wird Apollo 13 in eine sogenannte hybride Flugbahn eingesteuert.
Bis zu diesem Zeitpunkt, also bis vor diesem Manöver, befand sich Apollo 13 auf einer sogenannten freien Rückkehrbahn. Das heißt, diese Bahn hätte Apollo 13 in einiger Entfernung den Mond umrunden lassen und wenn nicht hinter dem Mond wie geplant, hätte das Marschtriebwerk gezündet werden können, um die eigentliche Mondlandung einzuleiten, dann wäre die Raumschiffkombination im Freiflug in Erdnähe zurückgekehrt. Nun, diese sichere Bahn wurde von Apollo 13 im geschilderten Manöver verlassen, um mit weniger Energieaufwand eine für den vorgesehenen Landeort im Fra-Mauro-Gebirge günstigere Parkbahn zu erreichen. Diese geänderte Bahn bedeutete aber nur noch eine bedingt sichere Rückkehrmöglichkeit. Um bei Wegfall einer Mondlandung zur Erde zurückzukehren, muss nämlich bei einer solchen Bahn Energie aufgewendet werden. Nach dem Kursmanöver befand sich also Apollo 13 nur noch in einer teilweise garantierten Rückkehrbahn, in einer gemischten oder eben hybriden Bahn.
Noch ahnen die Astronauten in diesem Augenblick allerdings nicht, welche dramatischen Folgen diese Tatsache für sie haben wird.
Montagabend, 13. April.
Apollo 13 hat 275.000 Kilometer oder zwei Drittel des Weges zum Mond zurückgelegt. Nach dem Abendessen erlaubt sich Kommandant Lovell einen kleinen Scherz mit Houston.
Hallo Houston, hier Apollo 13, wir haben gerade köstliche Würstchen mit Tomatenketchup gegessen.
Roger, 13, aber laut Flugplan solltet ihr die Würstchen mit Senf essen.
Oh, Verzeihung Houston.
Schon gut, Jim. Wir drücken für einmal ein Auge zu.
So geht für die drei Raumfahrer der dritte Tag an Bord von Apollo 13 zu Ende. Kommandant Lovell und Raumschiffpilot Zweigert haben bereits arbeitsreiche Tage hinter sich, während der dritte Mann, Fred Hayes, noch auf seinen großen Einsatz wartet. Als Mondfährenpilot beginnt seine Rolle erst in der Mondumlaufbahn. Fred Hayes, obwohl schon 37 Jahre alt, und seit 4 Jahren bei der NASA, ist wie Swigert Weltraumneuling. Zwar spielt er bei Apollo 8 und 11 Ersatzmann, musste aber bisher noch nicht in die Bresche springen. Er ist verheiratet und seine Frau erwartet das 4. Kind. Die größte Sorge von Frau Hayes ist, dass das Kind nicht zu früh zur Welt komme, also dann, wenn ihr Mann noch auf dem Mond oder in Quarantäne ist. Dass es für ihren Mann weder zum einen noch zum anderen kommt, kann sie an diesem Montagabend nicht ahnen.
Dienstag, 14. April, 3.58 Uhr.
Apollo 13 befindet sich nun seit 55 Stunden und 45 Minuten unterwegs. In antriebslosem Flug rast die Raumschiffkombination entlang der vorausberechneten Bahn in Richtung Mond. Vorne in Flugrichtung, mit den spinnenförmigen Beinen voran, befindet sich die Mondfähre Aquarius. Daran angekoppelt ist das Apollo-Raumschiff Odyssey. Bereits mehr als 330.000 Kilometer trennen die Raumfahrer von ihrem Heimatplaneten, welcher für sie zu einem kleinen blauen Ball zusammengeschrumpft ist. Die drei Astronauten beenden soeben ihre erste Inspektion der Mondfähre. Die Live-Fernsehübertragung zur Erde ist abgeschlossen und das Trio kehrt zu seinen anderen Routinearbeiten zurück. Fred Hayes befindet sich noch in der Fähre. Jim Lovell hält sich im Verbindungstunnel auf und John Swigert sitzt im linken Sitz vor den Raumschiffkontrollen. Plötzlich spüren alle drei eine Erschütterung und dann einen Knall. Jim Lovell überlegt, woher dieses Geräusch stammen könnte. Da beim Schließen der Luke zwischen Mondfähre und Raumschiff jedoch immer ein ähnliches Geräusch entsteht, macht er sich zunächst keine weiteren Gedanken. Dann aber sieht er durch die immer noch geöffnete Luke Fred Hayes schreckerfülltes Gesicht und wird sich schlagartig bewusst, dass etwas Unerwartetes passiert sein muss. John Swigert, der vor den Armaturen sitzt, erkennt zuerst, dass sich eine schwerwiegende Panne ereignet haben muss. Seine Instrumente spielen verrückt. Spannungsabfall in der elektrischen Anlage, Warnsignal bei Hauptverteiler B, dann der eindringliche Hauptalarm. Doch der Raumschiffpilot kommt im ersten Moment gar nicht auf den Gedanken, dass der Fehler im Raumschiff zu suchen sei. Er ist überzeugt, dass sich in der Mondfähre etwas ereignet hat. Fred Hayes seinerseits in der Mondfähre ist der Meinung, dass der Grund für die Erschütterung und den Knall, wie er sich ausdrückt, eine Treppe höher in der Kapsel zu suchen sei. Auch in seinem Kopfhörer schrillt der Hauptalarm. So schnell er kann, kriecht er durch den Verbindungstunnel in die Kommandokapsel und setzt sich in den rechten Sessel. Mit einem Blick stellt er fest, dass Brennstoffzelle 3 keinen Strom mehr liefert. Das bedeutet, Apollo 13 wird wohl nie auf dem Mond landen.
Dienstag, 14. April, 4.07 Uhr.
In Houston ist es 7 Minuten nach 11 Uhr abends. Das Kontrollzentrum ist fast leer. Flugdirektor Gerald Griffin trinkt im nahen Restaurant noch ein Bier. Die meisten anderen Flugleitoffiziere sind nach Hause gegangen. Da zuckt Jack Klausma, der diensthabende Funksprecher, zusammen.
Hey, wir haben hier ein Problem.
Hier ist Houston. Sag das bitte noch einmal.
Wir haben ein Problem. Wir hatten einen Spannungsabfall im Hauptverteiler B.
Roger, Hauptverteiler B, Spannungsabfall. Okay. Bleibt in Bereitschaft, 13. Wir schauen nach.
Okay, Houston. Wir hatten einen ganz schönen Knall, verbunden mit Vorsichts- und Warnsignalen. Jetzt gerade sieht die Spannung gut aus.
Roger, Fred.
Moment, da fällt auch die Spannung im Hauptverteiler A ab.
Während Jack Klausma das Kontrollzentrum alarmiert, versuchen die Apollo-Astronauten draußen im Weltall, die Situation zu begreifen. Fred Hayes, der verantwortlich für die Energieversorgung ist, kontrolliert fieberhaft alle seine Instrumente. Wieder leuchtet der rote Hauptalarm auf. Eine neue Störung im elektrischen System. Jim Lovell setzt sich auf den rechten Sessel vor seine Kontrollen. Sein Blick fällt beiläufig aus dem Fenster und zum ersten Mal in seinem Leben erschrickt der sonst kaltblütige Weltraumfahrer tief. Von der Sonne beschienen, zieht eine dichte Wolke Gas am Fenster vorbei. Mit einer Handbewegung macht er Fred Hayes auf das offensichtliche Leck aufmerksam. Dieser prüft den Druckanzeiger der Sauerstofftanks. Auch er fährt dann zusammen, schaut ein zweites Mal hin und gibt schließlich die folgenschwere Mitteilung nach Houston durch.
Jack, unser Sauerstofftank Nummer 2 steht auf Null. Habt ihr verstanden?
Sauerstofftank Nummer 2, Menge ist Null.
Jack, wenn ich aus der Luke schaue, glaube ich, dass wir etwas ablassen. Wir lassen etwas in den Weltraum ab.
Roger, Fred, wir haben zur Kenntnis genommen, dass ihr etwas ablasst. Aber zuerst habt ihr die Leistung gedrosselt.
Wir sind gerade dabei. Wo liegen die Anweisungen dafür?
Seiten 1 bis 5 in eurer Systemprüfliste. Die Notfalllisten, rosa-rote Blätter 1 bis 5. Und jetzt möchten wir, dass ihr die Leistung drosselt.
Okay.
Drosselt, bis ihr 10 Ampere weniger habt als jetzt.
Okay.
So, und jetzt kannst du alles über das Ausströmen sagen und von welchem Fenster aus ihr da seht.
Okay, Houston. Also irgendetwas, Jack, versetzt uns in Bewegung. In der Längs- wie in der Querachse. Ich habe den Verdacht, dass vielleicht dies, was immer es auch sein mag, daran schuld ist, dass wir dort hinten etwas ablassen. Ich muss die Handsteuerung anwenden, um das Raumschiff zu stabilisieren. Und sobald ich die Handsteuerung anwende, nehmen diese Beschleunigung wieder zu. Könnt ihr feststellen, welche Steuerdüsen in Tätigkeit sind?
Bleibt empfangsbereit. In welcher Richtung?
negativ um die Längsachse und negativ um die Querachse.
Okay, 13. Wir haben mehr als genügend Leute hier, die sich um dieses Problem kümmern. Sobald wir Näheres wissen, werdet ihr es erfahren. Ihr werdet die Ersten sein, die es erfahrt.
Beim ersten Alarm sind in Houston sofort die Spezialisten für die Energieversorgung des Raumschiffes aus den Betten geholt worden. Gemeinsam mit der Besatzung versuchen sie, den Fehler zu finden, der zum Zusammenbruch des zweiten Stromkreises geführt hat. Offensichtlich ist der wichtigste Teil der elektrischen Anlage, eine der Brennstoffzellen, ausgefallen.
Das Apollo-Raumschiff verfügt im Versorgungsteil über eine sehr kostspielige, aber dafür wenig Platz beanspruchende Anlage zur Erzeugung von elektrischer Energie, die sogenannte Brennstoffzelle. In ihr wird durch elektrochemische Oxidation, also durch eine kalte Verbrennung, chemische Energie direkt in elektrische Energie umgewandelt. Das heißt, der Brennstoff Wasserstoff wird mit dem Oxidator Sauerstoff zur Reaktion gebracht. Der so gewonnene Gleichstrom von 28 Volt wird Silberzinkbatterien zugeführt, welche ihrerseits alle elektrischen Anlagen des Raumschiffes wie Licht, Heizung, Klimaanlage, Triebwerke, Radio und so weiter über die Hauptverteiler mit Strom versorgen. Der für die Reaktion benötigte Sauerstoff wird wie der Wasserstoff in unterkühlter, flüssiger Form in speziellen Tanks mitgeführt. Das Apollo-Raumschiff verfügt insgesamt über 3 derartige Brennstoffzellen.
Mittlerweile ist man in Houston zur Überzeugung gelangt, dass offenbar die gesamte Stromversorgungsanlage im Apollo-Raumschiff von der unerklärlichen Panne betroffen worden ist. Der Krisenstab trifft nun, notgedrungen, die ersten unwiderruflichen Maßnahmen und teilt sie den Astronauten mit.
Hallo 13, hier Houston, bitte kommen.
Houston, hier 13.
Fred, ihr sollt die Brennstoffventile der Zelle 3 schließen.
Was? Könntest du das bitte wiederholen? Okay, Houston. Ventile Zelle 3 zu.
Die erste Reaktion von Fred Hayes ist verständlich. Er weiß, dass eine solche Entscheidung unwiderruflich ist. Denn eine einmal abgeschaltete Brennstoffzelle lässt sich nicht wieder in Betrieb nehmen. Nur kurze Zeit später befiehlt Houston, auch Zelle 1 abzuschalten. Fred Hayes kommt auch diesem Befehl nach. Danach scheint das Ausströmen von Partikeln aufzuhören. Aber dann bemerkt Hayes, dass auch die letzte Brennstoffzelle, die bis zu diesem Zeitpunkt noch funktioniert hat, nicht mehr einwandfrei arbeitet. Er meldet seine Beobachtung zur Erde.
Hallo Houston, hier 13. Der Druck im Sauerstofftank von Brennstoffzelle 2 sinkt.
Roger, Fred, wir haben verstanden.
Es sieht so aus, als ob der Tank nur noch um Haaresbreite über 200 steht.
Roger, wir können das hier bestätigen. Auch die Temperatur im Tank bestätigt es.
Sieht so aus, Houston, als ob er noch weiter runtergeht.
Er geht langsam auf Null runter. Und wir beginnen an die Mondfähre als Rettungsboot zu denken.
Was kein Astronaut je trainiert hat, ist nun eingetreten. Die zerbrechliche, enge Mondfähre, konstruiert, um 2 Astronauten auf dem Mond zu landen, wird zum Rettungsboot. Sie verfügt, da sie in Mondnähe alleine operieren muss, nicht nur über eigene, vom Apollo-Raumschiff unabhängige lebenserhaltende Systeme, sondern auch über 2 eigene starke Triebwerke. Vor allem das regulierbare Abstiegstriebwerk muss nun über Leben oder Tod der Astronauten entscheiden. Denn das Haupttriebwerk des Apollo-Raumschiffes kann ohne elektrische Energie nicht verwendet werden. Fieberhaft beginnen die Astronauten, die Mondfähre herzurichten. Ihre größte Sorge gilt dem Navigationssystem und den im Bordcomputer der Apollo-Kapsel gespeicherten Navigationsdaten. In großer Eile werden diese auf den Computer der Mondfähre übertragen. Jetzt zählt jede Minute, denn ohne elektrische Energie ist auch das Leben in der Apollo-Kapsel unmöglich. Und sie schaffen es. Die letzte Brennstoffzelle gibt im gleichen Moment den Geist auf, als der letzte Handgriff in der Kapsel erfolgt ist. Sekunden später erlischt flackernd das Licht. Die Kapsel ist tot. John Zweigert kriecht als letzter durch den Tunnel in die Mondfähre. Und erst jetzt beginnen die Astronauten an das zu denken, was ihnen noch bevorsteht.
Dienstag, 14. April, 9 Uhr morgens.
Die Nachricht vom Unglück im Weltraum verbreitet sich in Windeseile via Nachrichtenkanäle der Presseagenturen über die ganze Welt. Schlagartig rückt der beinahe vergessene Mondflug von Apollo 13 wieder ins Zentrum des allgemeinen Interesses. Das Kontrollzentrum in Houston gleicht einem Ameisenhaufen. Erfahrene Astronauten, Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler versammeln sich und bieten Rat und Hilfe an. Hunderte von Journalisten strömen nach Houston, um die dramatischen Ereignisse im Weltraum möglichst aus nächster Nähe mitzuerleben. Im Pressezentrum orientiert Christopher Kraft, der stellvertretende Direktor des Raumfahrtzentrums, in einer ersten Pressekonferenz die versammelten Journalisten.
Diese Panne stellt die ernsteste Situation dar, die wir jemals bei unseren Raumflügen erlebt haben. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir, wenn keine neuen Schwierigkeiten mehr auftreten, die Mannschaft erfolgreich zur Erde zurückbringen werden.
Weiß man schon etwas über den Grund der Panne?
Nun, wir tappen da völlig im Dunkeln. Es könnte sein, dass ein Meteorit den Versorgungsteil des Apollo-Raumschiffes getroffen hat. Ich vermute allerdings, dass wir niemals die wahre Ursache der Panne herausfinden werden, denn, wie Sie wissen, kehrt der Versorgungsteil nicht wieder zur Erde zurück.
Unterdessen rechnen die Flugleitoffiziere mit Hilfe von Computern die verschiedenen Rückkehrmöglichkeiten für das havarierte Raumschiff durch. Dabei liegt die Schwierigkeit darin, denjenigen Kurs zu finden, der es erlaubt, die Erde wegen den begrenzten Wasser-, Strom- und Sauerstoffvorräten möglichst rasch, aber auch mit einem Höchstmaß an Treffsicherheit anzusteuern.
Dienstag, 14. April, 9.43 Uhr.
Ein erstes entscheidendes Manöver erfolgt mit der Zündung des Triebwerkes der Mondfähre. Der Schub, der dabei entwickelt wird, bringt Apollo 13 von der hybriden Transferbahn wieder auf die freie Rückkehrbahn zur Erde. Doch nicht direkt zurück zur Erde. Zuerst muss sich Apollo 13 noch tiefer in das tödliche All hineinbegeben. Nur der Mond mit seiner Masse kann die Bahn von Apollo 13 so verändern, dass sie nach einer halben Umrundung zur Erde zurückführt.
Donnerstag, 16. April.
An Bord von Apollo 13 kriecht die Zeit dahin. Zur Untätigkeit verdammt, grübeln die Astronauten vor sich hin. Um bessere Platzverhältnisse in der engen Mondfähre zu schaffen, hält sich immer ein Astronaut in der dunklen, eiskalten Kommandokapsel auf. Mit der Mondfähre ist er lediglich durch einen Sauerstoffschlauch verbunden. Durch ein Fenster sieht er die blaue Erde immer kleiner werden, während der kalte, tote Mond immer größer wird. Um 1.23 Uhr verschwindet Apollo 13 hinter dem Mond und schießt dann, 26 Minuten später, auf der anderen Seite wieder hervor. Um 3.38 Uhr wird erneut das Triebwerk der Mondfähre gezündet, um die Rückkehr zur Erde zu beschleunigen, denn in der Mondfähre werden Wasser, Strom und Sauerstoff langsam knapp. Die Astronauten sind übermüdet. In der Kommandokapsel ist es eiskalt, nur 2 Grad über Null. Fred Hayes kommt in die Mondfähre zurück, um sich aufzuwärmen. Er zittert vor Kälte. Houston empfiehlt dem Trio zu schlafen. Man stelle sich einmal vor, die Fähre bietet etwa so viel Platz wie eine Telefonzelle. Liegen ist unmöglich. Die Astronauten versuchen, am Boden kauernd, wenigstens ein bisschen zu schlafen. Im Kontrollzentrum auf der Erde stellt man aber bald fest, dass die drei trotz Einnahme von Schlafmitteln nicht schlafen. Immer wieder bewegen sie sich unruhig hin und her. Die NASA-Ärzte wollen der Sache auf den Grund gehen.
Was ist denn los mit euch da oben?
Unmöglich zu schlafen hier. Es ist bitterkalt, so um 0 Grad herum schätzen wir.
Okay, wir denken darüber nach, wie wir euch helfen können.
Also das ist ganz schön ungemütlich hier oben. Schlafen kann man das nun wirklich nicht nennen.
Okay, Jim, wir haben hier eine Möglichkeit. Schaltet die Batterien ein. Nimm das Büchlein über den Wiedereintritt zur Hand. Lies da ganz vorne, da steht, wie Batterie 5 zu aktivieren ist.
Hört sich gut an, Houston. Aber sag mal, haben wir denn genügend Strom zur Verfügung?
Du kannst dich drauf verlassen, Jim. Ihr habt Strom in Mengen. Wir sprechen, damit wir uns richtig verstehen, von der Mondfähre. Über die Kommandokapsel reden wir später. Aber von der Fähre lässt sich ja Wärme in die Kapsel leiten.
Fein, das klingt alles sehr ermutigend.
Doch an Bord von Apollo 13 steigt die Temperatur nur langsam. Fred Hayes hört erst nach 4 Stunden auf zu zittern. Houston meldet sich erneut.
Na, habt ihr Burschen da oben eigentlich ein paar extra Sachen angezogen? Versucht ihr auch dem Wind von Väterchen Frost zu entgehen?
Ja, wir haben 2 Paar Unterhosen an.
Übrigens, schneit es bei euch oben schon?
Nein, noch nicht. Aber die Fenster sind schon beschlagen.
Okay, wenn ihr dann unten seid, könnt ihr euch in der Südsee auf Samoa ein paar Stunden in die Sonne legen.
Prima, Houston, wir freuen uns schon drauf. Es geht ja ständig vorwärts. Die Erde kommt uns entgegen wie ein Schnellzug.
Freitag, 17. April, 13.53 Uhr.
Mit immer größerer Geschwindigkeit rast Apollo 13 auf die Erde zu. Eine letzte Kurskorrektur bringt die Raumschiffkombination auf den genauen Wiedereintrittskurs. Kurze Zeit später, um 14.15 Uhr, sprengen die Astronauten den havarierten Versorgungsteil des Apollo-Raumschiffes ab. Danach schwenkt Lovell die Apollo-Raumkapsel mit der immer noch angekoppelten Mondfähre. Er will den abgetrennten Versorgungsteil inspizieren und fotografieren. Und was die drei Astronauten da erblicken, lässt ihnen das Blut in den Adern stocken. Eine Explosion hat den zylindrischen Teil fast zerrissen. Mit stockender Stimme meldet Lovell seine Beobachtungen zur Erde.
Mann, da fehlt ja eine ganze Seite von dem Ding.
Tatsächlich?
Genau da! Sieh dir das an. Moment mal! Also genau bei der großen Richtstrahlantenne hat es die ganze Wand rausgeblasen. Vom Boden herauf bis zum Motor.
Verstanden, Jim.
Es sieht so aus, als hätte es auch die Düse des Hauptmotors erwischt.
Kannst du sehen, ob der Hauptmotor selbst kaputt ist?
Sieht so aus. Ein dicker brauner Streifen ist da. Ein unheimliches Durcheinander.
Macht Bilder, aber versucht keine unnötigen Manöver und bewegt die Stabilisierungsdüsen nicht.
Okay, ich kann jetzt die Düse des Hauptmotors besser sehen. Innen wirkt er intakt. Vielleicht haben wir da...
Verstanden, Fred. Ist die Düse außen verformt oder nur eingeknickt?
Nach dem, was ich sehe, glaube ich, dass sich die Explosion in verschiedenen Etappen abgespielt hat. Ich weiß nicht, ob es das Ding nun wirklich verformt hat oder nicht.
Okay, Fred.
Mensch, das ist ja kaum zu glauben. Weißt du, Joe, das sieht so aus, als ob eine wirre Masse von Trümmern neben der Antenne heraushängt.
Ich muss schon sagen, in dieser Woche hat es eine ganze Menge Aufregung gegeben.
Tja, weißt du, Jim, wenn du nicht besser auf dein Schiff aufpassen kannst, dann könnte es sein, dass wir dir keins mehr geben.
Angesichts der letzten Etappe scheint alle Unsicherheit, alle Angst verflogen. Unten auf der Erde, genauer gesagt im Westpazifik, laufen die Vorbereitungen zur Bergung auf Hochtouren. Bei günstigem Wetter kreuzt der Helikopterträger Iwo Jima rund 1000 Kilometer westlich von Samoa.
Freitag, 17. April, 17.43 Uhr.
Seit 20 Minuten befinden sich die drei Astronauten wieder in der Apollo-Kapsel. Die Wiedereintrittsbatterien liefern den notwendigen Strom. Das letzte wichtige Manöver, das Abtrennen der Mondfähre, gelingt, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten verbunden.
3 plus 0,2.
Wir bitten wirklich um Entschuldigung, aber wie geht es mit der Trennung?
0,25.
Wir hatten Ärger mit dem Manövrieren, Joe.
3 plus...
Ihr habt euch aber auch eine dämliche Stellung für die Trennung ausgedacht, das muss ich schon sagen.
Okay, wenn ihr dann in aller Ruhe fertig seid zur Trennung, dann macht schön vorwärts.
Na, bitteschön. Fähre abgestoßen. Mach's gut, Aquarius. Dankeschön, war's ein braves Schiff. Da haben wir ja nochmal wieder Glück gehabt.
Roger 13, wir gratulieren.
Freitag, 17. April, 18.53 Uhr.
Mit einer Geschwindigkeit von fast 40.000 Stundenkilometern taucht die Apollo-Kapsel in die Erdatmosphäre ein. Flammen zucken auf. 2000 Grad heiße Gase toben am Hitzeschild. Aber der hält der Belastung stand, entgegen der geäußerten Befürchtungen. Im Kontrollzentrum von Houston herrscht eine unerträgliche Spannung. Wann endlich meldet sich die Kapsel? Der normale Funkunterbruch während des Wiedereintrittes, der sogenannte Radio Blackout, dauert nun schon mehr als eine Minute länger als gewöhnlich. Immer noch kein Lebenszeichen. Dann, 5 Minuten und 20 Sekunden nach dem Eintritt in die Erdatmosphäre, kommt die erlösende Nachricht.
Hallo Houston, hier 13, alles okay.
Die Flugleitoffiziere springen von ihren Sitzen, jubeln, klopfen einander auf die Schultern und zünden Siegeszigarren an. Draußen auf dem Pazifik verläuft jetzt alles wieder wie am Schnürchen. Die Zeiten der Improvisation sind vorbei. Die Routine führt nun wieder das Zepter. Um 19.07 Uhr taucht die Kapsel ins Meer und um 19.19 Uhr schaukelt sie durch einen Schwimmkragen gesichert und von zahlreichen Froschmännern umringt in der Dünung. Knapp eine Viertelstunde später wird die Luke der Kapsel geöffnet. Nacheinander erscheinen die drei Astronauten und klettern in das Schlauchboot. Dann werden sie in den über dem Boot schwebenden Helikopter hinaufgezogen. Erst Fred Hayes, dann John Zweigert und zum Schluss der Kommandant James Lovell. Um 19.54 Uhr landet der Hubschrauber auf dem Deck der Iwo Jima. Die Marineband spielt für einmal nicht den traditionellen Begrüßungsmarsch, sondern die Melodie Aquarius aus dem Musical Hair. Dann wird die Treppe zum Hubschrauber gerollt und die Türe geöffnet. Überglücklich, aber doch gezeichnet, treten die drei Astronauten hinaus auf das sonnenbeschienene Deck. Dann nehmen sie die Mützen ab, falten die Hände und danken Gott für ihre wunderbare Rettung. Ihre Odyssee ist zu Ende.
Gemäß dem anfangs Juni 1970 veröffentlichten Untersuchungsbericht hatte bei Apollo 13 nicht die Technik versagt, sondern die Menschen. Einige Tage vor dem Start von Apollo 13 war auf Cape Kennedy ein Probe-Countdown durchgeführt worden. Nach diesem Test hätte der Sauerstoff aus dem Tank der Brennstoffzelle 3 abgelassen werden sollen. Dabei klemmte ein Auslassventil. Daraufhin versuchten die Techniker, den fraglichen Tank nach einem anderen Verfahren zu leeren. Sie setzten die im Tank eingebaute Heizung in Gang. Durch die Erwärmung wurde der Sauerstoff gasförmig und trat durch das normale Zuleitungsventil zur Brennstoffzelle aus. Etwas, was im Raum ein normales Vorgehen zur Förderung des Sauerstoffes darstellt. Nur schlossen die Techniker einen Thermostaten im Tank falsch an, und zwar an eine 65-Volt-Leitung. Bei Ingangsetzung der Heizung wurde der für 30 Volt ausgelegte Thermostat sofort zerstört. Die Heizung schaltete nicht ab. Eine gewaltige Hitze entstand im Tank. Bei ungefähr 540 Grad Celsius schmolzen auch die Isolierungen der elektrischen Drähte der Heizung im Tank durch. Aber die Explosion blieb vorerst noch aus. Bei der ersten Inbetriebnahme der Heizung, rund 55 Stunden nach dem Start, entstand zwischen den blanken Teilen der elektrischen Leitung ein Lichtbogen und der gefüllte Sauerstofftank explodierte.
Menschliche Fehler hatten die lebensgefährliche Panne im Weltraum verursacht. Doch Menschen sorgten auch dafür, dass die Rettungsmission im All glücklich zu Ende geführt werden konnte.
Rettung aus dem All. Nach einem Dokumentarbericht wiederholt, wo der Guido Wehmanns zum 5. Jahrestag vom Flug von Apollo 13 geschrieben hat und wo uns daran erinnert hat, als es jetzt gerade 10 Jahre her sind seit einem dramatischen Ereignis. Im Jahr 1980 ist übrigens nicht nur der 10. Jahrestag seit dieser Rettung aus dem All. Es sind 20 Jahre her, seit den Amerikanern zum ersten Mal gelungen ist, die Satellitenkapsel Discoverer 13, also Discoverer 13, von ihrer Umlaufbahn zur Erde zurückzubringen und aus dem Pazifik zu bergen. Mitgemacht haben in dieser Sendung Astronaut James A. Lovell, Kommandant Matthias Habich, Astronaut Fred W. Hayes, Mondfahrerpilot Klaus Hinner-Russius, Astronaut John L. Swigert, Raumschiffpilot Volker Spahr, erster Funkoffizier im Kontrollzentrum Gerhard Imsweiler, zweiter Funkoffizier im Kontrollzentrum Matthias von Spallard, Christopher Kraft, stellvertretender Direktor vom Raumfahrtzentrum Houston, Peter Paul Steck, Reporter Philipp Fluri, Kommentator Guido Wehmanns, die Stimme Willi Buser. Als Sprecher hat Edith Schönenberger mitgemacht, als Sprecher der Martin Blattner, der auch Regie geführt hat.